Herzlich willkommen zu Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko, natürlich auch wieder bei Dirk Schwitzke. Hallo Dirk, grüß dich.
Hallo Andreas.
Ja, spannende Woche hatten wir jetzt gesehen in den letzten Tagen. Es waren ja wieder einmal die Notenbanker, die hier maßgeblich den Tenor angegeben haben, die Schrittrichtung, Marschrichtung, Marschgeschwindigkeit sogar eher. Man ist ja doch stark zurückgerudert, oder? Hatte man das Gefühl? Erstmal angefangen, die einzelnen FED-Mitglieder um Jerome Powell herum, die im Vorfeld schon sich ins Lager der Tauben, also der dovischen Teilnehmer geschlagen haben und dann natürlich the Master of the Markets himself, Mr. Jerome Powell, am Freitag dann auch nochmal in die gleiche Kerbe geschlagen. Ganz spannend, wobei ich sagen muss, die Lesart fand ich eigentlich eher weiter ein higher for longer, aber die Marktteilnehmer machen daraus Zinssenkung, Ahoi, im ersten Quartal geht schon los, oder?
Man will es dovish interpretieren, habe ich den Eindruck.
Ja.
Also das, was da herauskam, war im Grunde weiterhin data-driven. Wir legen uns nicht fest, aber man interpretiert es einfach positiver. Und was wohl einen gewissen Eindruck hinterlassen hat, war die Stellungnahme von Wallard, der als relativ einflussreich gilt und auch als jemand, der wohl eher weniger politisch und sehr modellgetrieben denkt und deshalb auch gerade vielleicht auch gerade deshalb als einflussreich gilt im Gremium, dessen Aussagen dovish interpretiert wurden. In Europa war es dann Isabel Schnabels Aussage, die als Deutsche auch eher als nicht unbedingt besonders dovish gilt, nach den Maßstäben des EZB-Präsidiums, die Aussagen gemacht haben, die zumindest von den Märkten so interpretiert wurden. Man muss natürlich auch sehen, die Märkte, gerade die Aktienmärkte, wollen jetzt im Moment auch etwas haben, was sie positiv interpretieren können. Also es ist ein bisschen so, wir sprechen seit Wochen darüber, die Saisonalität, der Markt will aufwärts. Es ist wenig überraschend, dass wir jetzt eine gewisse Atempause hatten in den letzten Tagen. Gerade Ende letzter Woche, Anfang Dezember ist ja erstmal eine Pause, aber normalerweise geht es dann, wenn die Saisonalität, die Gesetze der Saisonalität stimmen, Ende Dezember weiter, dann kommen wir in die sogenannte Santa Claus Valley. Die Santa Claus Valley im engeren Sinne beginnt ja erst nach Weihnachten und dann bis in den Januar hinein. Und da passt eine negative Interpretation oder eine hawkische Interpretation von Notenbanker-Statements nicht so rein. Und in dem Sinne muss man eben sehen, die Notenbanker geben Raum zur Interpretation und die nutzen die Aktienmärkte auf ihre Weise, in ihrem Sinne, wie sie das aufgrund der Saisonalität wollen.
Hoffentlich bleibt oder ist es keine Wahrnehmungsstörung, die dann eine bleibt und sich im nächsten Jahr auflöst, oder? Also ich meine, wäre sonst schmerzhaft.
Muss man bei Notenbankern immer sagen.
Ja gut, die haben vielleicht auch eine Wahrnehmungsstörung.
Sowohl wie die wahrgenommen werden, als auch wie die wahrnehmen, genau.
Aber momentan ist es ja eher so, dass ja die Investoren es tatsächlich so auslegen. Die sehen ja wieder dieses klassische Kausalgefüge, das heißt, das Ganze geht Interpretation der Notenbanker-Aussagen über die Umlaufrendite, sprich die Anleihen sinken, beziehungsweise die Aktien, die Anleihkurse steigen und die Renditen sinken. Das spiegelt sich dann wiederum auf die Aktienkurse wieder, weil dann Aktien im Verhältnis zu der Anleihenrendite einfach attraktiver werden. Aber was ich auch ganz spannend fand, ist natürlich die Tatsache, du hast ja auch öfters mal hier über die Magnificent Seven gesprochen, die sind ja eigentlich gar nicht mehr so groß mitgelaufen in den letzten Tagen. Also da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Wahrnehmungsstörung da tatsächlich schon zu einer echten Lethargie geworden ist. Ja, also wir reden eigentlich, hätten wir hier einen Psychologie-Podcast heute draus machen können.
Das sagt man, ist ein Börsen-Podcast ja meistens so.
Also genau, von daher, nee, spannend. Wie siehst du die Situation bei den Tech-Werten? Glaubst du, die könnten jetzt dann eben bei der Santa Claus Rally nochmal richtig Gas geben oder sind das so ein bisschen Klotz am Bein?
Das ist ein bisschen eine Ausweitung der Hosts. Man spricht auch von einer Mean Reversion, das heißt, die Werte, die in den letzten Monaten eher nicht so gut gelaufen sind, das ganze Jahr über schon nicht so gut gelaufen sind und jetzt in den schwachen Monaten September, Oktober auch zusätzlich unter die Räder gekommen sind. Die holen jetzt ein bisschen auf und schließen ein bisschen auf zu denjenigen, die vorgelaufen sind. Magnificent Seven, hast du gesagt, die großen Big Tech Werte, die ohnehin schon immer ambitioniert gepreist sind und ohnehin schon die Top Werte, fast die Marktkapitalisierung sind, am größten Markt der Welt in den USA sind. Zu denen holen jetzt die kleineren Werte auf. Das ist der Rest des S&P 500, was die ganz kleinen Werte in den USA, der Russell 2000 und in Deutschland der MDAX und der SDAX betrifft, die vielleicht erst eher noch nicht, aber es setzt sich langsam so Schritt für Schritt nach unten hin fort und ich kann mir vorstellen, dass dann zum neuen Jahr, im Januar, die gerade die ganz kleinen Werte, MDAX, SDAX, Russell 2000 und so weiter, vielleicht im, dass deren Stunde dann geschlagen hat, dass die dann aufholen können und das ein bisschen nachholen können, was sie gegenüber den großen Big-Tech-Werten verpasst haben in den letzten Jahren. Was die Big-Tech-Werte betrifft, denke ich, dass das jetzt nur eine Zwischenerholung, ein Luftholen ist und dass die Jahresendrallye dann vielleicht noch zum Ende des Jahres fortgesetzt wird.
Na, bleiben wir mal in der psychologischen Begrifflichkeitswelt, also sozusagen die Small-Cap-Depression löst sich langsam auf und könnte sozusagen euphorisch werden. Hoffentlich wird es keine Manie in der Form. Muss auch schauen.
mit der Manie ist dann die irrationale Überschwank, wie es Alan Greenspan einmal bezeichnet hat. Das werden wir ja nächstes Jahr sehen. Ich glaube jetzt, das wird sich ja, haben wir ohnehin schon gesagt, was die Aktienmärkte insgesamt betrifft, ist das jetzt ein saisonales Aufbäumen und ein nach dem gesunden Luftholen im September und Oktober können auf dem ermäßigten Niveau dann noch ein bisschen durchgestartet werden. Und im nächsten Jahr wird es sich dann zeigen. Da werden dann die Unternehmenszahlen, bei denen viele schon avisiert worden sind, dass sie im vierten Quartal nicht so gut sein werden wie in den ersten Quartalen des Jahres, dieses Jahres. Die werden dann ein Realitätscheck dafür sein. Und wenn der Markt dann ohne fundamentale Fundierung allzu lange weiterlaufen wollte, dann wird das langsam ein bisschen dünn, das Eis.
Genau, man sieht es ja momentan. Ich finde auch ganz gut, gehen wir mal zum deutschen Markt. Du hast bereits schon gesagt, Direktoriumsmitglied Schnabel hatte auch etwas dovischer geantwortet, beziehungsweise auch Nagel, der ebenfalls ein Direktoriumsmitglied von der EZB, hatte sich, glaube ich, gestern oder vorgestern ebenfalls zufrieden mit der Inflationsentwicklung in Europa eben abgefunden und eben auch gesagt, dass man eben keine, ja, also zufrieden ist mit dem Werdegang momentan bei der Inflationsentwicklung. Wobei man aber sagen muss, insgesamt sind wir noch jenseits von Gut und Böse. 4% Pi mal Daumen, 3,5 oder 2,9 bis 3,7%, je nachdem, welche Leser, welche Land man nimmt, hat man ungefähr, aber roundabout in diesem Niveau bewegen wir uns momentan. Und 2% ist ja eigentlich das Maß aller Dinge, sowohl in den USA als auch in Europa. Also da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Spannend jetzt der Übergang zum deutschen Markt, finde ich. Genau das, was du gesagt hast, was wir sehen, die Nachzügler. Automotive-Werte kommen wieder, Immobilienwerte in den letzten Tagen wieder stärker gesucht gewesen. Eigentlich eine spannende Entwicklung. Wie siehst du denn den deutschen Markt? DAX, was könntest du dir vorstellen? Wird das tendenziell weiter so sein, dass wir diese, ja, wie soll man, Underdog-Branchen eher als Favoriten sehen oder tatsächlich die Umkehr? Das heißt, gut, gucken wir in den Tech-Bereich, was fällt mir ein? Infineon, SAP und Zalando, das war es ja schon. Aber werden tatsächlich die Tech-Werte dann eher nach vorne kommen? Was denkst du?
Also die deutschen Tech-Werte, Zalando und SAP, würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit Microsoft und, und Amazon vergleichen. Also das wäre dann eher bestenfalls Etsy oder deine Häkeldecken, Etsy oder Oracle. Ja. Gut, zum DAX erstmal ist jetzt ja Allzeithoch, ein neues Allzeithoch, das gerade markiert wurde. Immer, ohne dass man jetzt allzu negativ da klingen möchte, zu sehr relativieren möchte, ist natürlich, muss man immer sehen, ist natürlich ein Performance-Index. Das kann man nicht oft genug betonen, wenn man international vergleicht, den DAX mit anderen Werten, mit dem S&P 500, mit dem Eurostoxx, mit wem auch immer. Das sind alles Kursindizes, bei denen die Dividenden nicht reingerechnet werden. Beim DAX sind die Dividenden reingerechnet. Aber das vorausgeschickt mit diesem Disclaimer, kann ich mir schon vorstellen, also ist Europa generell natürlich günstiger bewertet als die USA. Genau wie innerhalb der USA die Small-Tech-Werte, die Small-Tech, sondern die Small-Cap-Werte günstiger bewertet sind als die Big-Tech-Werte, die großen Blue-Chips. Und von daher ist da natürlich fundamental noch etwas Luft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Tendenz, die wir jetzt sehen, dass die Werte, die ein bisschen zurückgeblieben sind, jetzt ein bisschen weiter auf. Und wir sehen das im DAX. Das ist im Grunde von den Werten, die das ganze Jahr über schlecht gelaufen sind. Viele, Sartorius, Kiagen, Porsche, die Holding, ich glaube Porsche AG Automobil noch mehr, jetzt aufholen. Wir haben jetzt sehr wenige Werte im DAX, die überhaupt sowohl das Jahr über als auch in den letzten Wochen nicht angesprungen sind. Das ist einmal die Bayer, die hinten runtergefallen ist, und ein bisschen die VW, aber ansonsten zeigen da alle Werte entweder eine Fortsetzung von positiven Entwicklungen des Jahres oder springen jetzt zumindest an. Und da sieht man ähnlich auch in den USA, da gibt es nur ganz wenige Werte, die zurückgeblieben sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, jetzt auch ein bisschen auf die Werte zu setzen, die jetzt gerade anspringen auf niedrigen Niveaus. Also wie gesagt, Sartorius, Kia gehen, muss man immer gucken. Fundamental hat jeder Wert seine einzelnen Stories, seine eigenen Stories, aber auch in den USA gibt es viele Werte, die schlecht gelaufen sind. Wenn man den S&P 500 mal einfach, kann man zum Beispiel bei unseren Tools im Informal ganz einfach tun, gucken, was gut gelaufen ist, ein bisschen Werbung für die eigenen Produkte machen, einfach gucken, was welche die am schlechtesten gelaufenen S&P-Werte sind und dann gucken, welche davon in den letzten Monaten trotzdem relativ gute Performance gehabt haben. Das sind die meisten. Also was, und zum Jahresende kann man dann ein Fazit ziehen und gucken, was ist schlecht gelaufen und sowohl das Jahr über als auch die vergangenen Wochen schlecht gelaufen. Und da fallen mir immer zum Beispiel im klassischen Old Economy Bereich Healthcare, Pharma, eine Pfizer, eine Bristol Myers auf, eine Deere vielleicht. Und hier in Deutschland ist es, wie gesagt, vor allem die Bayer, die von allen am weitesten zurückgeblieben ist. Da muss man natürlich gucken, wie man die unternehmensspezifischen regulatorischen Risiken da bewertet. Aber es ist interessant, jetzt hier so Schiff zu beobachten, bei einigen, lange Rede, kurzer Sinn, die Highflyer, einige fangen jetzt an aufzuholen und zum Jahresultimum kann man gucken, welche bis dahin noch nicht aufgeholt haben, welche haben davon vielleicht dann Potenzial aufzuholen.
Ja, spannend. Gucken wir uns gleich mal im zweiten Teil natürlich auch an, was vielleicht die Einflussfaktoren sein könnten, eben für die Aufholjagd in den kommenden Tagen.
Ja.
Und welche Zahlen im Fokus vielleicht stehen, das sehen wir in Teil 2. Ja, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come on Bergfest. Dirk ist immer noch hier, hat sich jetzt gerade schon vorbereitet für die große Challenge der Daten und Fakten für die kommenden Tage. Ja, da haben wir ja einiges.
Meine Prüfung.
Deine Prüfung, so sieht's aus. Jetzt kommt sozusagen der Augenblick, wo der Bulle Wasser lässt. Gehen wir erstmal auf die makroökonomische Seite und schauen mal, was uns da erwartet. Da gibt es ja doch einige interessante Daten. Gerade Arbeitsmarkt dürfte spannend sein in den USA. Wir hatten gestern die Yields-Daten gesehen. Wir hatten heute, glaube ich, auch einige ADP-Daten, genau, die inoffiziellen. Payrolls, die inoffiziellen Arbeitsmarktdaten, wenn man so will. Morgen gibt es dann die ersten Träger auf Arbeitslosenunterstützung und am Freitag dann Arbeitslosenquote. Warum ist der US-Arbeitsmarkt so spannend, beziehungsweise warum gucken die Marktteilnehmer gerade drauf?
Arbeitsmarkt ist natürlich immer spannend. In den USA ist natürlich der Verbraucher ein Großteil des Bruttoinlandsprodukts, ein Großteil der Wirtschaftskraft. Von daher guckt man da einmal drauf im Hinblick. Wird der Arbeitsmarkt nicht zu stark? Wenn er zu stark ist und zu wenig Arbeitslosigkeit gibt, ist das natürlich ein Warnsignal im Hinblick auf anziehende Löhne und damit anziehende Inflation bzw. eine nicht sinkende Inflationsrate. Und wenn er zu schwach ist, kann das tendenziell natürlich auch wieder negativ sein, weil die Konjunktur dann eventuell durch schwache Verbraucher abgewürgt wird. Ich glaube, im Moment ist der Markt so drauf, dass er tendenziell eher alles positiv interpretieren möchte. Die Non-Farm Payrolls waren das, glaube ich, heute, sind ja doch ein Stück schwächer reingekommen als erwartet. Kann man aber vorstellen, dass das auch positiv im Hinblick auf eine Abschwächung des Inflationsdrucks und von daher auch für die Notenbanken als dovisches Signal gewertet wird. Und ich denke, dass der Markt, haben wir eben schon besprochen, im Moment in dem Modus ist, nach wie vor nicht mehr so stark wie in den letzten Wochen, aber in dem Modus ist, dass er rauf will. Und dass wir jetzt sukzessive in den verschiedenen Segmenten des Aktienmarktes, zuletzt bei den großen Big Tech-Werten, die zuvor besonders gut gelaufen sind über viele Monate hinweg, immer gewisse Pausen und Rücksetzer sehen, das Luftholen, ein Wechsel der Favoritenbranchen sehen und im Prinzip aber bis in Januar hinein, glaube ich, tendenziell die Situation, wenn jetzt nicht große schwarze Schwäne kommen, relativ gut sein wird.
Also haben wir momentan so die Situation, Bad News are Good News, also dieser Klassiker.
Und Good News are Good News too.
Genau, das ist sozusagen die Kombination, wobei man sagen muss, Arbeitsmarktdaten sind immer ein bisschen tricky, weil da kann irgendwann mal die Gemütslage auch umspringen. Das heißt, wenn die dann zu stark negativ werden, haben wir wieder den Effekt zurückgehender Konsum und so weiter. Klar. Und so weiter. Ne? Dann haben wir da den Rückschlag. Da sind wir eigentlich im Endeffekt auch schon bei Rückschlag passend. Deutsche Industrieproduktion, die am Morgen veröffentlicht wird, auf Jahressicht minus 3,7, Monatssicht minus 1,4% erwartet, merkt man schon, Deutschland momentan echt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, in der Position, dass man hier sehr viel hofft. Also, ne, das ist ja auch gerade zum DAX 40 nochmal der Bezug. Deswegen guckt natürlich Marktteilnehmer momentan wirklich auch drauf, wie entwickelt sich die Wirtschaft. Hier geht man eher davon aus, dass wir irgendwann mal eine Bodenbildung sehen, die eingezogen wird, als vielmehr wirklich einen dramatischen Anstieg. Wobei man auch sagen muss, Fairness halber, die Industrieproduktion hat sich so ein bisschen als zickiger Indikator gezeigt. Also gerade die letzten Daten, hohes Marktrauschen, also die Datensätze sind da teilweise komplett aus den Erwartungsfugen geraten, wenn man es so will. Also dahingehend nochmal ganz spannend, wir bekommen einen Haufen Zahlen aus deinem Lieblingsland China, Export, Importzahlen, Handelsbilanz allgemein, wahrscheinlich auch nochmal ganz spannend, natürlich Rückbezug auf die deutsche Konjunktur, dann bekommen wir aus Japan Bruttoinlandsprodukt annualisiert, Leistungsbilanz, also das volle Programm, sozusagen Volkswirte klatschen in die Hände und freuen sich also Freitag schon auf den großen Zahlensalat, der dann da kommen mag und wir bekommen harmonisierte Verbraucherpreisindex. Warum ist der für Deutschland so wichtig? Weil man ja ein Problem hat mit dem Inflationsvergleich. Ne? Europa, viele verschiedene Volkswirtschaften, jeder rechnet anders. Die Italiener mehr Spaghetti und Pizza. Wir Deutschen eher Autoanteil drin. Klar.
Also es gibt natürlich in großen Wirtschaftsräumen unterschiedliche Daten, die unterschiedlich interpretiert und unterschiedlich bemessen werden. Materiell unterschiedlich und nach unterschiedlichen Methodiken. Aber tendenziell kann man wohl schon sagen, dass Europa nach wie vor wirtschaftlich schwächer ist als die USA. Die USA werden durch die staatlichen Stimulusprogramme und auch durch die Kräfte, die Stärke der Resilienz der US-Wirtschaft, die ja weniger stark zum Beispiel von China abhängig ist als zum Beispiel die deutsche Wirtschaft, da wird, um nochmal auf den Punkt zu kommen, die europäische Wirtschaft im Moment doch nach wie vor ein Malus gegenüber der US-Wirtschaft. Also ich würde schon sagen, dass man da, dass das aber auch eingepreist ist in gewisser Weise und dass auf der anderen Seite deshalb auch die Geldpolitik der EZB ein bisschen sensibler ist als die der USA. Europa hat natürlich immer das Damoklesschwert der Staatsverschuldung der Südländer, die ein weiterer Faktor sind, wenn es darum geht, dass die dass für Inflationsbekämpfung allzu hawkisch vorgegangen werden sollte von der EZB. Und von daher ist auf der anderen Seite, glaube ich, schon auch eingepreist, dass die Wirtschaftsdaten in Deutschland insbesondere, aber auch in der EU weit bis auf Weiteres eher schwächer werden als in den USA. Das ist meine Vermutung.
Ja, hört sich zumindest so an. Also zumindest, wer da noch mehr Meinung haben will, da hat die Möglichkeit, auch am nächsten Dienstag gibt es die Ergebnisse der ZEW-Umfrage Konjunkturerwartung. Da werden nämlich ganz, ganz viele institutionelle bzw. professionelle Marktteilnehmer befragt, immer wieder, jeden Monat. Und da kriegt man dann sozusagen diese geballte Ladung. Ist also durchaus ganz spannend, hat wenig Einfluss, also sehr selten Einfluss direkt auf die Finanzmärkte, nur wenn es wirklich extreme Abweichungen gibt, aber meistens eigentlich ganz spannend, weil man dort eigentlich schon Überraschungen sieht, finde ich. Also oftmals ist dann so, dass gerade wenn man zum Beispiel die GfK-Umfrage im Konsum sieht im Vergleich zur ZDW-Umfrage, dann sieht man oftmals auch ein Auseinanderdriften, also dass dann teilweise entweder die befragten institutionellen Marktteilnehmer doch pessimistischer sind als die aktuelle Situation oder andersrum. Und deswegen ist es eigentlich ganz spannend. Also ZDW sollte man, finde ich, gerade wenn man als Retail-Investor in den Märkten ist, mal so einen kleinen Augenblick drauf werfen. Gucken wir mal auf die mikroökonomische Datenlage. Du hast es schon angesprochen, da geht natürlich vieles auf die glorreichen 7. Und da werden auch in den kommenden Tagen tatsächlich einige ihre Zahlen vorlegen. Man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Ich habe auch ein bisschen gestutzt. Ich dachte eigentlich, Haken hinter in die Berichtssaison. Nein, ist nicht so. Vor allen Dingen viele Unternehmen mit Hauptversammlungen. Genau. Also zum Beispiel eine Cisco wird kommen, eine Microsoft hat eine Hauptversammlung am 7., also morgen schon. Dann haben wir eine Oracle mit Quartalzahlen am 11.12. Also es ist also sicherlich spannend, gerade, du hast gesagt, auch vorhin Blick Richtung SAP, also direkter Konkurrent. Palo Alto Networks hat eine Hauptversammlung ebenfalls, die stattfindet. Wir bekommen von Inditex, dem spanischen Textilunternehmen, genau, was haben die? Zara, glaube ich. Ne?
Massimo Dutti und
so. Ja, genau. Die kommen ebenfalls mit Quartalzahlen. Also eigentlich eine interessante, ein bisschen ausgedünnte, aber gar nicht mal so interessant. Associated British Foods, dann KWS Saat habe ich hier noch, Atlassian, Was haben wir noch? Copart, also viele Unternehmen aus vielen Branchen, Carl Zeiss, Meditech mit Quartal, Johnson Controls, sicherlich für den Halbleiterbereich nochmal ganz spannend. Also
Broadcom.
Ja, genau, Broadcom, eigentlich ganz spannend. Ja, Broadcom, klar, sicherlich auch ein guter Indikator für eben Technologie. Ne?
Also, für Semiconductor, genau.
Ja.
Ja, mit der VMware übernommen sind ein gehören nicht zu den Big Tech-Werten, nicht zu den Magnificent 7, aber sind trotzdem doppelt so groß von der Marktkapitalisierung wie der größte deutsche Wert.
Ja.
Das Gleiche kann man über Cisco sagen.
Ja.
Auch über 300 Milliarden, glaube ich, Market Cap. Mhm. Das ist ganz spannend, weil die bei den letzten Quartalszahlen sehr stark abgestraft wurden, weil sie avisiert haben, dass sie erwarten, dass im vierten Quartal die Nachfrage weniger stark ist, weil sie vermuten, dass die Kunden stark auf Vorrat gekauft haben. Und es wird ganz spannend sein, was die jetzt sagen. Mhm. Microsoft natürlich allein wegen der Größe des, und der wirtschaftlichen Bedeutung des Hauses und auch der technologischen Bedeutung für das gesamte Silicon Valley Biotop, wenn man so will. Immer interessant, was die bei der Hauptversammlung sagen, ob sie neue Produktinnovationen vorgestellt werden oder auch sonst irgendwelche Hinweise gegeben werden zu weiteren Moves, die Ableitung für die Gesamtwirtschaft oder die Gesamtbranche geben könnten. Und ja, über ein Zusammenspiel mit den eben genannten Makrodaten sind das sicherlich Sachen, bei denen sich dann zeigen wird, ob der Markt seine, insbesondere Aktienmarkt, seine bullische Haltung beibehält für den Dezember oder ob da irgendwo ein negativer Aspekt reinfliegt.
Hauptversammlung sowieso finde ich jetzt vielleicht nochmal als letzter Aspekt so ein bisschen in der Vergangenheit auch zu Unrecht so uninteressant geworden. Also viele gucken immer auf die Quartalzahlen, so auf diese schnellen Zahlen und so. Ich finde aber, dass oftmals auch bei den Hauptversammlungen, wie du schon gesagt hast, so ein Überraschungsmomentum drin ist. Also dass dann Äußerungen, neue Strategien vorgestellt werden, die nicht im Lesetext drinne stehen oder auch nicht auf der Agenda direkt drauf sind, sondern wo wirklich viele Unternehmen dann tatsächlich nur mal überraschen. Also von daher habe ich eigentlich auch immer mal so gerade bei den großen Werten immer mal so ein bisschen bei den Hauptversammlungen Auge drauf, was da so an Redetexten, Redebeiträgen gekommen ist. Genau deswegen, also weil da einfach ein Überraschungsmomentum mal sein kann, was man vorher nicht erwartet hat. Ja, gut, Dirk. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast und hier ins Studio gekommen bist.
Sehr, sehr gerne.
Und genau, wir hören uns am Freitag wieder, hoffentlich dann in besserer Tonqualität mit neuem Mikro. Und genau, dir erstmal einen schönen Tag. Ja, was war eigentlich heute in der Nikolausstiefel drin?
Nur Gold, Öl und Commodities.
Also deine Nachbarn haben dich reich beschenkt.
Ich weiß natürlich nicht, von wem es war.
Ja, natürlich nicht. Okay. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Rest-Nikolaustag und wenn ihr Lust habt, dann hört am Freitag wieder rein. Da gibt es nämlich dann die Flagship-Ausgabe und wesentlich mehr Themen, wesentlich mehr Unternehmen und ja, schöne Beiträge von Dirk. Bis dann. Ciao, ciao.
Und hoffentlich von dir.